Da bei uns in der Schweiz, würde ich mal sagen, gibt es grundsätzlich eine ziemliche Skepsis so gegenüber Machtpositionen oder auch Machtfragen. Das zeigt sich ja nur schon in unserem politischen System. Wir haben nicht einen Präsident oder Präsidentin, wir haben 7 Bundesräte, ein kollegiales Gremium, wo das Land führt. Die Schweiz hat auch nie einen König gehabt oder einen Kaiser, wie eigentlich alle anderen Staaten in Europa um die Schweiz herum. Und dann redet man ja manchmal dann auch von dem Kantönli-Geist. Das ist jetzt zwar nicht ganz nur positiv gemeint, aber man will damit sagen, jeder Kanton innerhalb von der Schweiz hat ja auch wieder ziemlich viel Autonomie, gewisse Sachen zu entscheiden. Das ist auch gut und manchmal auch ein bisschen mühsam. Aber grundsätzlich sind wir als Schweizer recht stolz auf unser System, unser politisches System, weil eben die Idee ist, dass Macht nicht konzentriert ist bei einer Person oder einer Institution, sondern eigentlich liegt Macht beim Volk, sagt man, oder? In der direkten Demokratie. Wir dürfen mitbestimmen, was läuft, wer gewählt wird, wer Einfluss hat. Was man auch beobachtet ist in der Schweiz, dass man nicht so Freude hat an Leuten, die so den Kopf rausstrecken über die Masse. Also Leute, die Erfolg haben, die Einfluss haben, das sieht man nicht so gern. Man sagt auch, dort werden dann die Leute relativ schnell abgesagt, weil man eben nicht will, dass Leute zu viel Macht haben. Das zeigt sich auch daran, dass Schweizer eher Mühe haben, ich tue es jetzt sehr pauschalisieren, aber in der Schweiz hat man eher Mühe, so zu feiern, wenn jemand Erfolg hat. Also ausser er heisst Roger Federer oder Marco Odermatt, dort haben wir alle Freude. Aber es gibt, das ist schon eher etwas, was wir Schweizer nicht so gut können. Jetzt abgesehen zum Beispiel im Unterschied zu den Amerikanern oder so, die feiern alle, die Erfolg haben und so weiter. Also da merkt man, eine gewisse Skepsis haben wir so als Land, als Volk gegenüber Macht und Machtfragen. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Aber man darf wegen dem auch nicht das Gefühl haben, oder Macht sei kein Thema oder keine Macht sei die Lösung. Also wenn man sagt in einer Gruppe, man hat keinen Leiter, das sagt man doch manchmal, ja, wir sind in der Gruppe, wir haben keinen Leiter. Natürlich hat es einen Leiter. Es hat immer jemanden, der leitet in einer Gruppe. Es ist nie so, dass es ein Machtvakuum wird immer gefüllt von irgendjemandem. Und ich würde noch weitergehen und behaupten, wir alle wollen Einfluss nehmen. Wir alle wollen ein Stück weit Macht ausüben in unserem Umfeld. Eben in unserer eigenen Familie, bei unseren Kindern, an der Arbeitsstelle, in der Kirche, im Verein. Dort wollen wir Macht ausüben. Und wenn du jetzt denkst, ja, das zählt für mich ganz sicher nicht, dann stell dir mal folgende Testfrage stellen. Wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir denkst oder wie du es geplant hast, wie reagierst du denn? Reagierst du ärgerlich, weil gewisse Leute nicht gehandelt haben, wie du hast wollen? Oder bist du völlig entspannt, weil du überhaupt keinen Anspruch hast? Wenn du nur schon bei deinen eigenen Kindern so reagierst, dass sie nicht folgen, wie du es gedacht hast, dann sind das Machtfragen. Dann willst du führen, dann willst du Einfluss nehmen. Darum, ich glaube, auch wenn du nicht Politiker bist, auch wenn du nicht Führungsverantwortung hast in dem Sinn, wie du vielleicht denkst, wir alle wollen ein Stück weit Einfluss nehmen, Macht ausüben in unserem Umfeld. Und damit sind wir wieder zurück bei dem Text von heute. Wir sind ja immer noch dran, im Markus-Evangelium, Kapitel 10, wir sind schon seit Jahren dran, immer mal wieder so ein Kapitel bei Markus als Gneuer anzuschauen, weil wir die Geschichte von Jesus wollen, als unsere Grundlage haben, als das, wo wir immer wieder uns daran orientieren. Und wir haben die letzten 2 Sonntage schon über ganz heisse Themen geredet. Vor 2 Wochen ist es um Ehescheidung gegangen. Und letzte Woche ist es um Geld und Besitz gegangen. Und das heutige Thema ist nicht weniger spannend oder nicht weniger heiss. Es geht nämlich um die Suche nach Macht. Es geht um Machtfragen. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, wenn es ein Thema gibt, wo man in der Kirche noch weniger darüber redet, als über Sex und Geld, dann ist es über Macht. Ich habe in meiner ganzen Karriere selber wenig Predigen gehalten über das Thema Macht und auch selber sehr wenig Predigten gehört über das Thema Macht. Und aus meiner, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung, wie es so läuft in den Freikirchen und so. Meine Beobachtung ist, dass in den allermeisten Fällen, wenn es Konflikte gibt in Kirchen, ist das nicht so sehr eine Frage von Theologie, eigentlich in den ganz seltensten Fällen. Es ist meistens eine Frage von Macht. Nämlich, wer hat das Sagen? Wer darf entscheiden, wie es läuft? Wer darf sagen, was kommt, was predigt wird, wie es läuft und wer entscheiden darf und so weiter? Das sind alles Machtfragen. Und Jesus hat über das auch geredet. In dem heutigen Text, und interessant wird sein, das werden wir sehen bei Jesus, er zeigt auf, dass es wie zwei verschiedene Sichten gibt auf das Thema Macht. So wie die Welt das Thema Macht sieht oder die Suche nach Macht und so wie es im Reich Gottes laufen sollte, beim Thema Macht, bei Machtfragen. Und da steigen wir jetzt ein und eigentlich die erste Sicht, die wir werden anschauen werden, ist die Sicht der Welt auf Macht. Und da geht es ganz fest eigentlich um Status und Position. Und das schauen wir uns an in dieser Geschichte, die ersten Verse. Da kommen zwei Jünger zu Jesus. Und die haben eine Frage. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Das klingt zum ersten Moment, wie wenn sie ein Schokostängel gewettet von ihm. Und Jesus sagt, was soll ich für euch tun? Und da sagen sie, wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Also nicht ganz Schokostängel. Sie bittet da Jesus um etwas ziemlich Kaltvolles. Möchtest du ein bisschen verstehen, wo wir stehen in der Geschichte von Markus, Markus 10, da sind wir schon fast zwei Drittel durch vom Evangelium von Markus, von dieser Geschichte. Und es ist so ein Moment, wo wir so einschwenken, eigentlich in Zielgerade, hin zum Ende der Geschichte, zum Höhepunkt, wo Jesus nach Jerusalem geht, wo er nachher am Kreuz wird sterben und auferstehen. Und man merkt so, da ist Erwartungshaltung rum. Jesus hat jetzt ganz viele Jahre Leute um sich geschart. Er hat Wunder da, er hat Zeichen da. Er hat ganz oft geredet vom Reich Gottes. Und jetzt ist er auf dem Weg nach Jerusalem. Und die Leute haben jetzt die Erwartung, dass Jesus nach Jerusalem geht und dort sein Reich wird ankündigen, wird zum König sich ernennen, wird sichtbar als Messias, als Gesandter von Gott auftreten. Weil die Erwartung der Juden, da haben wir letzte Woche kurz darüber geredet, war nicht, dass es irgendwie ein Paradies im Himmel wird geben, wo man dann irgendwann mal hingeht, sondern ihre Erwartung war ganz auf die Welt fokussiert, dass nämlich Gott einen Gesandten würde schicken, ähnlich wie der König David, ein König, der würde Freiheit bringen, der würde Recht bringen und der würde ein neues Reich bringen. Und es hat natürlich keinen anderen Ort gegeben als Jerusalem, wo eben die Könige eingesetzt worden sind. Das kann man im Alten Testament lesen. Und darum sind sie davon ausgegangen, wenn jetzt Jesus auf Jerusalem geht, dann wird es so richtig losgehen. Und darum ist die Frage von Johannes und Jakobus auch nicht so verwunderlich. Wir lesen das manchmal und denken, hey, was haben die ganz genau von Jesus wollen? Aber das ist nicht verwunderlich. Sie haben gedacht, hey, wir sind die gewesen, die Jesus von Anfang an begleitet haben. Wir haben ihn unterstützt von Anfang an. Und darum steht uns in der neuen Regierung von Jesus auch eine gute Position zu. Einen Außenminister, einen, Innenminister, so die zwei wichtigen Positionen. Das ist das, was sich der Jakobus und Johannes vorgestellt haben. Also, es geht hier um Politik und Macht. Das ist eine Frage von, darf ich ein Minister werden in deiner Regierung, Jesus? Die Zebedäus-Brüder, die haben schon ein bisschen Geschichte gehabt mit Jesus. Jesus hat einen Spitznamen gehabt für die. Er hat ihnen Donnersöhne gesagt. Und Donnersöhne, da merkt man schon, das sind jetzt nicht nur einfach so nette, angepasste, brave Männer gewesen, sondern die haben schon ein bisschen Pfupf gehabt. Die haben schon ein bisschen donnert, wenn es halt mal müssen sein. Die haben können ihre Meinung sagen, die haben nach Macht und Einfluss gestrebt und sie haben auch eine Leidenschaft gehabt für die Sache von Jesus. Also Donnersöhne ist schon auch positiv, aber sie ist auch ein bisschen kritisch. Also Jesus braucht, glaube ich, den Begriff, um auch zu sagen, Jungs, ihr schiesset manchmal so ein bisschen über das Ziel aus. Und die fragen jetzt eben um Status, Position im neuen Reich Gottes, damit sie Macht überkommen. Und sie denken einfach so, wie es in dieser Welt läuft. So, sie denken so, wie wir eigentlich alle denken, wenn es um Macht geht. Auch heutzutage noch. Wenn Leute Einfluss suchen, wenn sie etwas verändern wollen, dann sucht man nach einer Position mit Status, nach einer Position, wo man etwas bestimmen kann, wo man Einfluss haben kann, um eben Macht auszuüben. Also das ist die Sicht der Welt auf das Thema Macht. Durch Status und Position kommt man zu dieser Macht. Jetzt schauen wir mal auf die Reaktion von Jesus. Er sagt dann in den nächsten Vers: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie. Sie sind überzeugt. Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagt, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Interessant, Jesus verurteilt ihren Wunsch nicht grundsätzlich. Er sagt nicht so ein Blödsinn, was ihr darum bittet. Er sagt einfach, liebe Freunde, ich glaube, ihr wisst nicht ganz genau, um was ihr da bittet. Und das hat verschiedene Gründe, also einfach zwei, die ich euch aufzeigen will. Das erste ist einmal, das Reich Gottes ist nicht vergleichbar mit weltlichen Königreich. Es ist einfach nicht vergleichbar. Im Reich Gottes wird alles auf den Kopf gestellt. Im Reich Gottes ist alles andersrum, so wie wir es kennen aus weltlichen Reich. Jesus braucht den Satz immer wieder und er kommt gerade ein paar Vers vorher vor. Es ist so ein Zitat, das er immer wieder braucht, um zu beschreiben, wie es im Reich Gottes läuft. Jetzt sagt er, Markus 10,31, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Im Reich Gottes wird Zeug auf den Kopf gestellt. Auch beim Thema Macht. Jesus versucht ihnen zu erklären, im Reich Gottes erreicht man Macht und Einfluss nicht durch Status, durch eine gewisse Position, durch Manipulation, durch Gewalt, sondern es läuft ganz anders. Und darum sagt er, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, um was ihr da bittet. Und weil im Reich Gottes alles auf den Kopf gestellt wird, sagt er nachher auch, verknüpft er, das ist das Zweite, Jesus verknüpft Macht mit dem Leiden und dem Kreuz. Er redet da von einem Kelch, den er trinken muss. Der Kelch vom Zorn, der Kelch vom Leid, das ist ein Zitat aus dem Prophet Jeremia. Er sagt, das Böse von dieser Welt wird er auf sich nehmen, wenn er ans Kreuz geht. Der Kelch wird er trinken. Und dann redet er auch noch von einer Taufe, wo er wird müssen getauft werden damit. Und beim Taufen ist es so, dass man ins Wasser runtergeht. Und Jesus braucht das Bild, um zu sagen, er wird ins Wasser vom Tod hineingehen und es wird ihn runterreissen und er wird untergehen auf dem Weg zu der Macht. Durchs Leiden durch den Tod durch, wird er müssen gehen. Weil, wenn ihr es lest, im Kontext, direkt vor dem Gespräch mit den Zebedäus-Brüdern, sagt Jesus in aller Klarheit zu seinen Jüngern, hey, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Ich werde gefoltert werden, ich werde verraten werden und ich werde sterben. Und der Punkt ist, die Jünger verstehen nichts. Ich glaube, alle Jünger, auch die beiden Zebedäus-Brüder, die verstehen Jesus nicht. Die meinen, das ist wahrscheinlich symbolisch. So, ja, irgendwie so etwas mit Tod und Verrat und es wird ein bisschen Kampf geben, aber am Schluss wird Jesus der König sein, der auf dem Thron in Jerusalem sitzt. Sie haben Jesus nicht verstanden. Sie haben Jesus vielleicht auch nicht wollen verstehen. Spannend ist bei Jesus, er tut es ihnen nicht absprechen. Oder sie sagen, ja, das schaffen wir, ja, das können wir, wir können den Kelch trinken, wir können die Taufe überkommen. Und Jesus sagt, ja, er tut es ihnen nicht absprechen. Und das ist sehr interessant, wenn man dann ein bisschen in die Zukunft rausschaut. Die Geschichte kennen. Später, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, war fast keiner mehr von diesen Jüngern herum. Im Moment, wo es gezählt hat, sind fast alle Jünger abgehauen, außer der Johannes. Aber es scheint, wie wenn Jesus noch weiter vorschauen würde in die Geschichte. Später, wo Jesus von den Toten verstanden ist, wo in Jerusalem die erste Kirche entstanden ist, ist der Jakobus, einer von den Ersten gewesen, der als Märtyrer für seinen Glauben an Jesus gestorben ist. Der Johannes war wahrscheinlich der, der, als er schon sehr alt war, wahrscheinlich 90 oder älter, musste auf eine einsame Insel ins Exil auf Patmos, wo er das Buch von der Offenbarung von Gott geschenkt bekommen hat. Also die beiden Männer, da passiert irgendeine interessante Wendung in ihrem Leben. aus diesen beiden Männern, die sagen, hey, ich will Status und Position in deiner neuen Regierung, Jesus, werden zwei Männer, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben für Jesus. Ich glaube, die haben etwas verstanden auf dem Weg mit Jesus, wie Jesus grundsätzlich das Thema von Status, von Macht auf den Kopf stellt. Und das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Weil im Reich Gottes kommt Macht nicht durch Status und Position, sondern eben von einer ganz anderen Richtung. Nämlich da kommt es durchs Dienen. Die Geschichte geht so weiter, nachdem die beiden das gefragt haben, als die anderen 10 Jünger merkten, warum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Ich finde das ein herrlicher Vers. Weil wahrscheinlich sind die anderen Jünger einfach empört gewesen, weil sie genau das Gleiche haben wollen. Versteht ihr, ich bin nur empört über jemand anderen, wenn jemand anders den Mut oder auch Frechheit hat, etwas zu machen, was ich gerne auch gemacht hätte. Also wenn jemand sich meldet für einen zusätzlichen Dienst in der Kirche oder wenn jemand sich wahrscheinlich bei der Arbeit würde melden für einen zusätzlichen Wochenenddienst, wäre niemand empört. Aber wenn jemand den Mut hat, so etwas zu fragen, und man hätte es eigentlich auch selber wollen, dann sind wir empört, dann regt es uns auf. Und das war genau das. Alle Jünger hätten wollen Außenminister werden in der neuen Regierung von Jesus. Der Judas gerne Finanzminister, egal. Also, und Jesus nutzt dann den Streit, um einmal mehr darauf hinzuweisen, wie das im Reich Gottes eben läuft. Und dann kommen die berühmten Verse, wo er sagt, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Jesus fasst in einem Satz die ganze Weltgeschichte von der Politik zusammen, oder? So ist es schon immer gelaufen und so läuft es auch immer noch heute. In der Welt sind Könige meist sehr oft Tyrannen. Die Herrschenden behandeln Menschen oft ungerecht. Bei euch sollte es anders sein. Da setzt er es auf den Kopf. Reich Gottes sollte genau andersrum sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Und an diesen Versen fasziniert mich, Jesus kritisiert nicht, weil sie Ambitionen haben. Jesus kritisiert sie nicht, weil sie wollen führen und die Erste sein. Und das ist jetzt ganz wichtig. In christlichen Kreisen ist manchmal so ein unterliegender Vorwurf, dass man das Gefühl hat, Macht an sich ist ein Problem. Leute in Leitungspositionen an sich ist ein Problem. Aber Jesus sagt da nicht. Er hätte das für ein für alle Mal klarstellen und sagen, hey Leute, wenn ihr führen wollt, wenn ihr die Ersten sein wollt, dann schafft ihr es nicht ins Reich Gottes. Aber das ist nicht, was Jesus da sagt. Er sagt da, wer euch anführen will. Das ist der erste Teil vom Satz. Wer der Erste sein will. Jesus ermutigt uns zum Einfluss nehmen. Jesus ermutigt uns dazu, dass wir führen sollen. Jesus ermutigt uns dazu, dass wir Macht übernehmen an diesen Ort, wo wir können. Wir sollen Einfluss nehmen. Wir sollen uns einmischen in dieser Welt. Nicht einfach wegbleiben und schauen, dass es ja alles an uns vorbeigeht. Aber wir sollen anders führen, wir sollen anders die Macht ausüben, als es in dieser Welt normal ist. Und ich denke, ich bin mal ganz ehrlich und ich stehe ja erst auf dieser Bühne und ich bin mir sehr bewusst, dass da viel Ironie dabei ist. Versteht ihr? Ich als Pastor, ich darf euch eine halbe Stunde zutexten jeden Sonntag. Das ist viel Macht übrigens, die ich hier habe über euch. Also wenn ihr mir dann zulasst. Aber ja, und ganz ehrlich, ich wette führen und Einfluss nehmen. Und das klingt jetzt vielleicht in gewissen Ohren ein bisschen stolz so, oder auch ein bisschen seltsam, dass man das als Schweizer sagt, oder? Aber es hat in meinem Leben immer wieder so Momente gegeben, wo ich entschieden habe, dass ich Verantwortung übernehmen will, dass ich leiten will. Ich weiss noch, man hat einen jungen Hauptleiter gesucht und ich und ein bisschen älterer Kollege von mir sind zur Auswahl gestanden und ich habe gesagt, ich will es machen. Obwohl dieser älter war. Und ich durfte es machen. Als man einen neuen Hauptleiter gesucht hat für unsere Solas, habe ich gesagt, ich will es machen. Ich habe mich selber ins Spiel gebracht. Vielleicht hätten alle anderen auch wollen. Und die Frage war, wer neuer leitender Pastor wird, hatte ich die Frechheit gehabt, mit meinen 25 Jahren zu sagen, ich kann mir das vorstellen. Ja, ich will führen, ich will leiten. Und vielleicht ist das gut, wenn wir das auch mal sagen. Dass wir das uns selber auch eingestehen und sagen, ja, ich will an diesem Ort, wo ich bin, Einfluss nehmen. Das ist nichts Schlechtes und Jesus verurteilt das auch nicht. Die Frage ist, in welcher Haltung dass wir das machen. Und mit welchen Absichten. Ich habe hier ein Zitat von Irvin McManus. Er hat gesagt über das Thema, wir müssen nicht unsere Ambitionen aufgeben, sondern unser Ego. Das Problem sind nicht die Ambitionen, das Problem bin ich. Mein Ego. Das, was ich erreichen will. Also wenn du Einfluss nehmen willst in deiner Familie, wenn du Einfluss nehmen willst in deinem eigenen Kind, wenn du Einfluss nehmen willst bei der Arbeit, wenn du Einfluss nehmen willst hier in der Kirche, dann ermutigt dich Jesus zu dem und sagt, ja, das darfst du. Wir dürfen den Wunsch haben, andere zu führen. Aber wir sollen das machen mit der Einstellung von einem Diener oder von einem Sklave. Jesus kann nicht krassere Begriffe brauchen. Es ist wirklich Sklave gemeint, also auch im ursprünglichen Wort. Kannst du nicht anders übersetzen. Also was es grundsätzlich bedeutet, würde ich sagen, ist, dienen bedeutet, ich diene, damit andere gross werden. Ich diene, damit andere gross werden und nicht ich primär. Also darum sollen wir unseren Kindern dienen. Damit die gross werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sollen bei der Arbeit dienen, damit andere gross werden dürfen. Wir sollen unseren Mitmenschen dienen. Und Jesus verheißt, wenn wir anfangen, anderen dienen, mit dieser Haltung, dann werden wir zu Menschen werden, die Einfluss haben im Reich Gottes. Die Einfluss haben in dem kommenden und jetzt schon bestehenden Reich von Gott. Und das kann man auch umdrehen, oder? Manchmal gibt es doch Leute, die warten darauf, dass sie irgendwie in eine Position hineinkommen, um endlich etwas können sagen oder endlich etwas können verändern. Vielleicht denkst du, ich sollte eigentlich da mal in dem Verein der Präsident sein und ich sollte doch eigentlich in die Gemeindeleitung und ich sollte doch eigentlich in die Schule, was auch immer für ein Gremium und ich sollte doch bei der Arbeit endlich Teamchef werden. Dann könnte ich Einfluss haben. Jesus kehrt das um und sagt, hey, mit dienen kannst du Einfluss bekommen und dienen kann jetzt jeder. Dienen kann man immer und überall. Also du kannst immer und überall Einfluss gewinnen durchs Dienen. Dadurch, dass du zum Diener wirst, zum Sklave für andere. Also wart nicht drauf, bis du eine gewisse Position hast. Wart nicht drauf, bis du dort bist, wo du gerne wärst, sondern nutze jetzt schon die Möglichkeiten zum Dienen. Egal, wo du bist. Egal, welche Position du hast oder vielleicht auch nicht hast. Und dann möchte ich noch zum Schluss oder in meinem dritten Teil über das Modell des Dieners reden. Weil Jesus schließt ab mit dem ganz berühmten Vers, das ist vielleicht einer der bekanntesten Versen von Jesus, wo er sagt, Markus 10, 45, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Das ist so eine schöne, kompakte Zusammenfassung von dem, wie Jesus sein Leben gesehen hat. Er hat einen ganz spezifischen Auftrag gehabt, als er auf die Welt gekommen ist. Und es ist faszinierend, oder? Jesus hat die Macht gehabt. Jesus ist der verkörperte Sohn von Gott und ihm ist alle Macht gegeben. Also er hätte die Macht können missbrauchen zum Schlechten. Aber er, der alle Macht hatte, war der, der sich entschieden hat, sein Leben hinzugeben für uns. Er hat sich entschieden, sein Leben hinzugeben, damit wir Befreiung erleben, damit wir eine Beziehung zu Gott dürfen haben, dass wir überhaupt die Liebe von Gott dürfen erfahren. Darum hat er sein Leben hingegeben. Und der Theologe Michael Herbst hat das so formuliert, ich finde das sehr eine schöne Zusammenfassung. Er hat geschrieben, Jesus handelt so, wie er eben gehandelt hat, dass er dabei andere ermächtigt. Das Gegenteil von Machtmissbrauch ist Ermächtigung von anderen. Dass er dabei andere ermächtigt. In seinem Einflussbereich werden Menschen grösser, nicht kleiner, stärker, nicht schwächer, tapferer, nicht mutloser, erwachsener, nicht kindischer. Also Jesus hat unser Verständnis von Macht, ich habe es schon mal gesagt, auf den Kopf gestellt. Und der gleiche Theologe hat das schön formuliert. Er hat gesagt, die Sicht, dass man denkt, Status und Position führt zu Macht, ist, wenn man Macht über Menschen hat. Dann hat man Macht über gewisse Leute, Macht über gewisse Situationen. Wenn man Macht, wenn man es vom Reich Gottes her sieht, als Dienen, dann ist es nicht Macht über, sondern es ist Macht für andere. Ein Wörtchen, das aber einen massiven Unterschied ausmacht. In dieser Situation hat man Macht über andere und in dieser Situation hat man Macht für andere. Damit andere gross werden können, damit andere ihr Potenzial reinfinden können, damit andere ermutigt werden können. Das ist ein ganz grosser Unterschied. Und der Vers, wo eben Jesus sagt, ich bin gekommen, um mein Leben hingeben für andere, ist nicht nur etwas, was Jesus über sich selber sagt, sondern es ist auch ein Modell für unser Leben, wie wir mit Macht und Einfluss umgehen können. Und dazu noch drei kurze oder praktische Sachen. Das erste ist, das Ziel des Dienen ist die Liebe. So wie wir durch den Dienst, durch das Dienen von Jesus die Liebe von Gott erlebt haben, so sollen wir durch unser Dienen wiederum anderen Menschen ermöglichen, dass sie die Liebe von Gott erleben. Wenn wir Einfluss haben in unserem Umfeld, dann können wir uns fragen, haben wir Macht für andere oder Macht über andere? Da kann man sich zum Beispiel so Fragen stellen wie, werden Menschen in meinem Umfeld mutiger? In meiner Familie, bei der Arbeitsstelle, in meinem Verein? Tue ich Leute binden oder tue ich Leute freisetzen? Man kann sich fragen, werden die Leute zuversichtlicher? Kommen sie mehr Hoffnung über, weil ich sie mitleite oder weil ich sie leite? Man kann sich fragen, finden sie ihre Begabungen inne? Oder werden sie vielleicht wie immer mehr eingegangen? Man kann sich fragen, sind sich Leute, die ich leite, ihrem Wert sicherer? Und wenn wir das zum Beispiel anwenden auf unsere eigenen Kinder, auf unsere eigene Familie, ist es darum so wichtig, dass wir unsere Kinder ermutigen, dass wir ihnen helfen, gross zu werden im Sinn von dem, was Jesus gedacht hat. Aber auch an unserer Arbeitsstelle, vielleicht braucht unser Mitarbeiter ein offenes Ohr. Vielleicht können wir ihm so unsere Liebe zeigen. Vielleicht braucht er eine Ermutigung. Vielleicht müssen wir mal jemanden zum Essen einladen. Vielleicht können wir sonst irgendjemandem unsere Liebe zeigen, indem wir ihm dienen. Also da ist ganz viel möglich. Da könnt ihr euch auch selber überlegen, wie man eben die Liebe kann zeigen kann durch Dienen. Dann das Zweite in dem Modell vom Dienen von Jesus sieht man, der Weg vom Dienen ist das Leiden. Ich habe lange überlegt, ob ich das so formulieren soll. Der Weg vom Dienen ist durchs Leiden oder ist das Leiden? Ich würde gerne da sagen, ja, Dienen ist nur so etwas Kurzes, Vorübergehendes, das man mal gemacht hat und nachher hast du dich qualifiziert für alles andere. Ich würde auch gerne sagen, ja, Leiden ist müssen wir nicht mehr. Jesus hat ja für uns gelitten, das können wir alles hinter uns lassen. Aber wenn es um das Thema Macht geht und Dienen, hat Jesus uns vorgelebt, dass der Weg zu Einfluss durchs Leiden durchgeht. Und Jesus hat das vorgelebt und wenn wir Nachfolger sind von Jesus, dann kommen wir nicht um das herum. Dass es auch uns etwas kostet. Schaut, Grösse, Einfluss, Macht, kommt nicht einfach so durch einen Knopfdruck. Heutzutage hat man ja manchmal das Gefühl, ja, das ist einfach einer, hat er mal auf Instagram etwas gepostet und ist zack, einflussreich geworden. Nein, natürlich nicht. Es braucht immer, es kostet Leute immer etwas, um zu Einfluss zu kommen, um zu Macht zu kommen. Das gilt überall. Es kostet uns immer etwas. Vielleicht kostet es dich bei der Arbeit das, dass du vielleicht etwas musst übernehmen musst, was alle anderen auch nicht gerne möchten. Vielleicht kostet es dich in deiner Familie, dass du deine eigenen Wünsche musst zurücknehmen. Das, als Eltern weiss man ja da. Man kann die eigenen Wünsche nicht mehr gleich im Vordergrund haben, wenn man zum Beispiel ein Kind hat, als wo man kein Kind hat. Vielleicht bedeutet das irgendetwas anderes, was dich etwas kostet. Vielleicht kostet es dich wirklich dein Leben. Vielleicht kostet es dich irgendetwas Grosses. dass du anderen dienst. Und auch das bedeutet wieder für jeden etwas anderes. Und dann habe ich noch so gedacht, ja, da mit dem Dienen, es ist auch nicht so, manchmal ist das nicht so angenehm. Weil, ganz ehrlich, es braucht Mut zum Dienen, weil wir auch immer ein bisschen Angst haben. Und die Antwort auf die Angst zu dienen, ist das Vertrauen. Das ist noch das Dritte. Die Angst beim Dienen ist ja, dass wir zu kurz kommen, oder? Also, hey, sorry, aber wenn ich der Sklave bin von euch allen, dann ist ja vorbei für mich. Dann ist ja, dann werde ich ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, das ist die grosse Angst. Aber genau in dieser Situation zeigt sich, auf wer das wir vertrauen. Dann wird Vertrauen konkret. Wir reden viel über Vertrauen, aber gerade beim Dienen wird das Vertrauen sehr konkret. Wenn wir dem Gott vertrauen, der in Jesus in die Welt hineingekommen ist und gesagt hat, der Weg zu Einfluss ist Dienen, dann müssen wir ihm auch vertrauen, dass Gott immer wieder wird Leute in unser Leben hineinschicken, die uns werden dienen. Es gibt ja den schlauen Spruch, wenn alle für sich selber schauen, dann ist für alle geschaut. Im Reich Gottes ist es umgekehrt. Wenn alle allen dienen, oder wenn alle einander dienen, dann kommt niemand zu kurz. Also wenn wir anfangen, einander zu dienen, werden wir auch wieder erleben, dass Leute uns dienen. Das setzt aber dann wieder auch voraus, dass ich auch mal Hilfe annehme, dass ich auch mal parat bin, mir dienen zu lassen. Aber wie schön, wenn sich das anfängt, gegenseitig ergänzen, dass wir einander dienen und Leute dienen uns wieder. Ja, ich will abschließen und nochmal auf die Skepsis zum Thema Macht zurückzukommen, wo wir, glaube ich, so ein bisschen uns haben als Schweizer. Ich glaube, die Skepsis, Menschen Macht zu geben, ist sehr berechtigt. Jesus hat über das geredet. Jesus hat das selber an seinem eigenen Leib erlebt. Aber Macht zeigt eben, was in uns drinsteckt. Und das ist jetzt gut, das Zitat, das Karin braucht, das haben wir also nicht abgesprochen, mit dem werde ich abschliessen. Das ist von Abraham Lincoln. Er hat gesagt, willst du den Charakter eines Menschen kennen, so gib ihm Macht. Ja, wir sehen das jetzt auf ziemlich karikierte Art und Weise beim neuen Präsidenten von den USA. Das ist schon heftig, wenn man jemandem Macht gibt und man diesen Weg ausnutzt. Aber wir müssen ja nicht auf die anderen schauen, wir müssen in unser Leben schauen. Die Lösung von diesem Problem ist jetzt nicht, dass wir niemandem Macht geben und sagen, niemand hat die Leitung und niemand darf leiten. Das bringt auch nichts. Die Lösung für die Herausforderung ist, dass wir anfangen, eine Haltung vom Dienen zu entwickeln. Und das ist mir jetzt ganz wichtig zum Schluss. Diese Haltung vom Dienen können wir nur entwickeln, wenn wir selber, ich sage dir mal, eine gesättigte Seele haben. Was meine ich damit? Ich glaube, Menschen, die Macht missbrauchen, die manipulieren, die tratschen, das ist auch eine Art von Macht. Ich brauche Zeug, die ich weiss, um andere wieder irgendwie, um über andere Macht zu haben. Ich manipuliere irgendwie Leute, die Macht missbrauchen, auch körperlich. Das sind eigentlich Menschen, die in sich drin ein Defizit haben, die eine Seele haben, die nicht gesättigt ist, die nicht genug bekommen hat für sich selber. Und dort fängt es an, dass wir in unserer Seele gesättigt sind von Gott. Dass wir von ihm das bekommen, was wir brauchen, damit wir es uns nicht von anderen holen müssen. Und das ist mir so aufs Herz gekommen für das Thema. Ich will nicht, dass wir einfach uns noch mal ein bisschen mehr anstrengen und anderen dienen, sondern dass wir aus einer Fülle heraus dienen können. Und ich habe einfach den Eindruck, dass vielleicht die Leute heute Morgen da sind, die eigentlich sagen, das Problem ist, dass ich eigentlich eine unruhige, eine ungesättigte, eine unglückliche Seele habe. Und darum ist die Einladung heute Morgen vor allem zuerst einmal, dass du dich von Jesus, dass du dich vom Heiligen Geist neu füllen lassen. Mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit all dem, was er gibt und was wir brauchen. Und von dort her, Freunde, dann dürfen wir anfangen dienen. Und dann können wir das machen mit Liebe. Und dann können wir etwas weggeben von dieser Liebe, die wir von Jesus bekommen haben. Und darum möchte ich euch einfach einladen, einfach auch in diesen nächsten Moment noch vom Lobpreis, die Band darf gerne auf die Bühne kommen, dass wir uns wie auch einfach Gott herheben und sagen, füll du in mir, wenn es da ein Defizit gibt. Füll du in mir, wenn es da ein Loch gibt, damit ich anderen dienen kann. Und das kannst du machen, indem du einfach da bist und auch die Lieder singst und dich so in die Gegenwart von Gott auch hineinbegibst. Es wird aber auch Leute haben, die da sind und gerne für dich beten. Der Johnny ist da und Christine. Ihr dürft auch gerne zu ihnen hingehen, ihr dürft auch beten mit euren Nachbarn. Lasst uns das einfach auch die Zeit nutzen, um uns neu füllen zu lassen, unsere Seele sättigen zu lassen bei Jesus. Dass wir können zu Diener werden für andere. Und nicht, dass wir Macht über andere haben. Ich will noch beten. Jesus, und wir kommen zu dir, weil du bist das ultimative Vorbild vom Dienen. Dir war alle Macht gegeben und du hättest die für irgendetwas brauchen können. Aber du hast sie gebraucht, um dein Leben hinzugeben für uns. Du hast sie gebraucht, um uns zu dienen, um uns deine Liebe zu zeigen. Und Jesus, so bitte ich dich jetzt einfach für den Moment, dass wir unsere Herzen auftun dürfen. Dass wir unsere Seelen auftun können. Dass da ein geschützter Raum ist jetzt heute Morgen. Wo wir auch ehrlich darüber sein dürfen, was uns fehlt im Leben. Und wo wir einfach da sein und bitten und sagen, Jesus, füll du uns ganz neu mit deiner Liebe. Füll uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist. Füll uns ganz neu mit der Zuversicht, mit der Hoffnung, die nur du gibst. Dass wir wieder anderen dienen können, damit wir andere wieder deine Liebe weitergeben können. Jesus, da sind wir. Wir bitten dich, Heiliger Geist, stärk du uns, füll du uns, ermutige du uns.